Herzlich willkommen zum R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast.
Ich will Immos, ich will alles, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich will Immos, Immos.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast. Ich habe heute den Christoph Lückel hier. Christoph ist jemand vom Immobilienstammtisch, kommt auch hier aus Hagen und hat sich spezialisiert auf den Bereich Airbnb-Wohnungen und wird uns da heute ein paar Einblicke geben. Erstmal cool, dass du da bist. Vielen Dank, Christoph. Schön, dass du hier bist. Hi.
Danke für die Einladung. Hi.
Ja, würdest du vielleicht am Anfang ein paar Sätze dazu sagen, wer du bist, wie alt du bist, was du so machst, wie du zum Immobilienthema gekommen bist?
Ja, ich bin Christoph, bin 31, bin verheiratet, habe zwei Kinder. Wohne in Hagen, lebe auch immer schon in Hagen und bin im Immobilienbereich aktiv seit fast 10 Jahren. Also ich habe mit 22 meine erste Wohnung gekauft und dann immer mehr Blut geleckt quasi und immer mehr Spaß dran gefunden und bin jetzt im Bereich Airbnb, Kurzzeitvermietung, Monteurwohnungen, wie man das alles unter einem Schirm nennt, da relativ aktiv.
Also hast du klassisch angefangen mit Buy and Hold, also erstmal Wohnungen kaufen, langfristig vermieten, das
genau.
War der Einstieg darin.
Genau.
Hast du aus dem Familienumfeld da auch schon was mitbekommen? Also hatten deine Eltern auch schon immer Wohnungen oder warst du der Erste aus der Familie, der es so gemacht hat?
Ich war der Erste. Meine Eltern haben ein Haus, in dem sie wohnen, da ist unten eine kleine Einliegerwohnung drin, aber...
Ansonsten vorher noch keine Berührungspunkte gehabt mit Vermietung oder sowas?
Gar nicht. Die haben aber trotzdem, also wenn jemand mit 22 kommt, dann sagt, ich will eine Wohnung kaufen. Mhm. Also die haben mich immer unterstützt. Ich weiß nicht, wie viele Wohnungen die sich mit mir angeguckt haben, bis es die erste geworden ist im Endeffekt.
Cool.
Also da war jetzt keine Ablehnung oder sowas, sondern im Rahmen ihrer Möglichkeiten und ihres Wissens haben sie mich da unterstützt.
Ja, perfekt. Also hattest du gar nicht so das Problem, dass du da irgendwie gegen argumentieren musstest, das so durchzusetzen, ich will jetzt hier was kaufen, sondern es war eher so, dass sie dich dabei unterstützt
genau.
haben.
Ja.
Und gab es an der Stelle irgendwie für dich auch so eine Art Mentor, also jemanden, an dem du dich orientiert hast oder woher du dein Wissen, sage ich mal, genommen hast? Oder hast du dich so wirklich nach und nach selber in diese Thematik eingearbeitet?
Also den Denkanstoß, ich habe eine Bankausbildung gemacht und der erste Denkanstoß kam, glaube ich, damals von einem Kollegen, der mir da ein bisschen was erzählt hat und dann habe ich das mal durchgerechnet und der hat mich bei dem ersten Wohnungskauf begleitet und danach habe ich mich da eigentlich selber immer belesen, dann bin ich an dich geraten, im positiven Sinne irgendwann und dann über den Stammtisch habe ich mich da immer weiter mit belesen und immer weiter vertieft und
dann ist das so nach und nach entstanden.
Dann ist das so, ja, dann kommt das so.
Ich sage immer, das ist irgendwie wie so eine Sucht, ne? Wenn man da einmal Blut geleckt hat, dann das ist schon
das,
so, dass man mehr möchte. Ne?
Das hört nicht auf.
Ja, okay, cool. Also dann hast du erstmal angefangen mit Buy and Hold, hast also die ersten Wohnungen zur Langzeitvermietung gekauft und dann ist irgendwann das Thema mit Airbnb aufgekommen. Ich weiß, dass wir bei den letzten Stammtischen öfter mal darüber gesprochen haben, deswegen finde ich es auch mega spannend, dass du da heute so ein paar Einblicke gibst. Erzähl doch mal, wie hat das angefangen?
Ich habe dann ein Vier-Parteien-Haus gekauft, wo ich erzähle das jetzt ein bisschen mit geschossen, damit man das versteht. Im ersten Obergeschoss war ein Mieter, der ist ausgezogen und dann hatte ich die Wohnung drin. Das waren 80 Quadratmeter, glaube ich, eigentlich eine ganz schöne Aufteilung, von der Lage okay. Und dann hat mich ein Mann angeschrieben, der mit offenen Karten gespielt hat, der mir im Endeffekt erklärt hat, was er vorhat. Er möchte das anmieten und weitervermieten an Kurzzeitgäste.
Okay.
Dann habe ich dem erst nicht geantwortet und dann hat er nochmal nachgehakt und dann habe ich mich mit dem getroffen und der hat mir das erklärt, sein Geschäftsmodell, wie er das macht. Ein grundseriöser Mann, dem habe ich die Wohnung dann auch vermietet und der hat die eingerichtet und hat mir auch den Link am Ende geschickt für Booking, wie die am Ende fertig aussieht. Und dann dachte ich ja...
Hat er gut gemacht.
Hat er gut gemacht. sieht schon gut aus. Und dann habe ich natürlich gesehen, für wie viel er die Wohnung pro Nacht bei Booking anbietet und was er an mich an Miete bezahlt. Und dann ist in dem gleichen Haus oben im Obergeschoss ein kleines Apartment frei geworden. Und dann dachte ich, gut, was der kann, kann ich auch.
Kann nicht schlecht.
Okay. Und das Apartment hatte 35 oder 40 Quadratmeter, da habe ich einmal durchgestrichen. Und dann bin ich zu Ikea gefahren, habe Betten, Nachttische, Küche, alles gekauft. Und habe die eingerichtet, habe vernünftige Fotos gemacht. Und habe sie online gestellt.
Wenn du das jetzt mal einmal so in Zahlen ausdrückst, also 35 Quadratmeter hatte das erste Apartment. In Hagen durchschnittlicher Mietzins 55 oder sowas.
Also oh ja, so in dem Dreh, ja.
Die du sonst halt dort bekommen hättest. Mal so ein Beispiel, also nur damit man mal das Potenzial dahinter sieht. Kannst du mal ungefähr sagen, was du so in einem Monat so im Schnitt für diese eine Wohnung dann an Umsatz generierst aktuell?
Also ich vermiete sie nicht unter 75 Euro die Nacht. Wenn du das jetzt hochrechnest, sind 2250 Euro, glaube ich. Tendenz steigend.
Kriegt man für eine 35 Quadratmeter Wohnung in der Dauervermietung definitiv nicht rein.
Also die war vorher vermietet für, ich glaube, 170 oder 180 Euro kalt. Jetzt sind natürlich in meiner Kalkulation die Nebenkosten mit drin. Aber von 2200 Euro Umsatz, selbst wenn ich da 500 Euro Nebenkosten von abziehe.
Die man ja nicht hat bei einer 35.
Die man dann nicht hat. Ja. Und wenn ich dann noch sage, da gehen noch x Prozent Steuern runter, bleiben da immer noch mehr Euro über, als wenn ich sie regulär vermietet hätte.
Ja, Hammer. Also mega spannend schon mal. Klar ist das jetzt erstmal Umsatz und noch nicht der reine Gewinn. Ne? Genau. Man hat ja auch so ein paar Kosten, die dabei entstehen. Kannst du mal so im Groben nennen, also was für ein, das ist ja jetzt, ich sag mal, der Mehraufwand ist, du hast ja nicht nur einen Mieter, der langfristig drin bleibt, so wie bei einer normalen Vermietung, sondern genau. Du hast jetzt wechselnde Gäste. Ne?
Genau.
So, jetzt musst du ja tageweise vermieten oder du vermietest tageweise. Das heißt, wenn jetzt so ein Gastwechsel stattfindet, dann hast du an der Stelle ja Aufwand, den du betreiben musst. Was ist das genau. Da? Was machst du dann, wenn ein Gast das Apartment verlässt?
Im Endeffekt nur die Reinigung. Mhm. Also du hast am Anfang einmal den Aufwand, du musst sie einmal einrichten. Dann sind natürlich auch Sachen, du brauchst WLAN in der Wohnung, Fernseher, also die Anschlüsse müssen gegeben sein. Und wenn die Wohnung einmal eingerichtet ist, dann hast du bei einem laufenden Wechsel nur die Reinigung. Reinigung heißt putzen, Betten beziehen, Fenster putzen, je nachdem wie dreckig sie sind. Ja, und dann kommen
also
die neuen.
Kann ich mir vorstellen, wie ein Hotelbetrieb im Prinzip. Ne? Genau. Also Betten einmal überbeziehen, irgendwie einmal waschen. Gut, das sind also Dinge, die man auch irgendwie fremd vergeben kann, wo man also Dienstleister für finden kann, die man das, genau. die das dann für einen übernehmen. Man muss ja nicht alles selber machen, weil klar, der Aufwand wäre da jetzt natürlich auch im Vergleich höher, als wenn man die Wohnung dauerhaft an jemanden vermietet. Ne?
Genau.
Aber dafür ist ja der Ertrag auch ein ganz anderer. Ne?
Genau.
Und also aus deiner Erfahrung her, du hast jetzt gerade gesagt, du hast ein Vierparteienhaus. Da waren einmal der Mieter von dir, der die 80 Quadratmeter vermietet und einmal du, der jetzt mit der kleineren Wohnung Geld verdient. Was würdest du jetzt sagen, was macht mehr Sinn? Die kleinen Wohnungen oder die großen?
Ich ärgere mich, dass ich die an ihn vermietet habe.
Okay.
Die große Wohnung macht mehr Sinn, weil meine Zielgruppe ist mittlerweile auch nicht mehr die reinen Airbnb-Gäste, die 2, 3, 4 Nächte bleiben. Sondern eigentlich möchte ich die Monteure, die 14 Tage, 4 Wochen, 6 Wochen buchen.
Kannst du den Unterschied einmal nennen? Also Airbnb-Gäste, meinst du jetzt so einen klassischen Ferienmieter, sage ich jetzt mal.
Genau.
Im schönen Hagen mal 2 Tage pendeln.
Auch da gibt es viele Urlauber. Habe ich auch nicht geglaubt. Es gibt viele, die in Hagen Urlaub machen wollen.
Ach krass, okay. Hätte ich gar nicht gedacht.
Hätte ich auch nicht gedacht.
Weil wir ja jetzt hier nicht wie, weiß ich nicht, Bottrop Moviepark in der Nähe haben oder sowas.
Hagen ist das Tor zum Sauerland. Du bist von Hagen relativ schnell irgendwo im Grün. Ja, Unterschied ist halt, die sind weniger anspruchsvoll, muss man jetzt auch mal dazu sagen.
Die Monteure meinst du?
Die Monteure. Und du hast ja keinen Aufwand. Also wenn ich eine Wohnung 2 Wochen vermiete, kriege ich das Geld und habe 2 Wochen Ruhe. Und dann einmal Reinigung und dann kann neu vermietet werden. Oder was auch passieren kann, die meisten Monteure werden über ihre Firmen gebucht. Das sind dann ausländische Firmen. Also ich habe jetzt einen in einer Wohnung, einen Gast, die kommen aus Polen. Das sind 6 Mann, die wohnen in einer Wohnung. Die bucht dann eine Woche und ruft dann an und fragt, ob sie noch eine Woche verlängern kann. Ob meine Kapazität das hergibt und ob es passt. Und dann hast du natürlich damit keine Arbeit, weil in der Woche wird nicht gereinigt. Wird einfach drangehängt. Und das ist für mich natürlich wesentlich entspannter.
Okay, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, 35 Quadratmeter Apartment, da ist es dann wahrscheinlich so, da können ein oder zwei Personen dann drin übernachten?
3 Betten und eine Schlafcouch sind da drin. Also wenn du jetzt für ein Wochenende buchen würdest, würde ich sagen, da kann man mit 5 Leuten drin schlafen, weil du zu zweit auf der Schlafcouch schlafen kannst. Aber wenn du 4 Wochen da schläfst, dann willst du 4 Wochen nicht mit deinem Arbeitskollegen Arm in Arm einschlafen.
Das stimmt. Okay, kann ich nachvollziehen. Also würdest du auch sagen, dass die Raumaufteilung eine Rolle spielt? Ne? Also dass man möglichst viele Räume wahrscheinlich auch hat? Ne?
Ja, ich würde mittlerweile maximal 3 Betten pro Raum machen. Ich habe zum Beispiel keine Aufenthaltsräume. Also ich habe, der Fernseher hängt in der Küche, da ist ein großer Esstisch mit Stühlen, ein Sofa, so, ob es jetzt vielleicht ein bisschen makaber klingt, aber wenn ich ein Wohnzimmer da bereitstelle, das bringt mir nichts. Die macht Sinn, liegen ja. meistens auf ihren Betten. Und ich habe in einer Wohnung, war ich jetzt drin, da hatte sich einer einen eigenen Fernseher und eine Playstation mitgebracht und hat dann abends gezockt. Geht auch.
Okay, verständlich, ja.
Aber vom Grundsatz habe ich gerne lieber die längerfristigen, weil wenn du eine Wohnung hast mit 6 Leuten, das ist jetzt auch aus meiner Erfahrung, was ich so lerne, die meisten Firmen, die dann für ihre Monteure buchen, kalkulieren zwischen 20 und 25 Euro pro Kopf pro Nacht. Und wenn du natürlich eine Wohnung hast, wo du 3 Leute unterkriegst, dann kannst du die für 75 vermieten. Wenn du 6 Leute kriegst, bei 25 Euro sind schon 150 die Nacht.
Das ist der Hammer, ey. Also was da am Tag irgendwie dann
generiert
wird.
Und das bisschen, was sie dann mehr duschen, also auch meine Erfahrung, die heizen immer volle Pulle. Also die Heizungen sind immer auf 5 in den Wohnungen, wo ich mich immer frage, wie können die schlafen in so einer Hitze, aber ist deren Sache. Und ansonsten
also ist das ganz gut. Von der Abnutzung her, das ist jetzt, glaube ich, so ein Punkt da an der Stelle. Ne? Würdest du sagen, dass jemand, also ein Monteur, weil, also ich stelle mir das jetzt so vor, um das jetzt mal so übertrieben zu sagen, weiß ich nicht, wenn ich einen Hartz-IV-Empfänger beispielsweise habe, was da jetzt gar nicht werten soll, aber ich sage jetzt mal, der guckt den ganzen Tag Fernseher. So, der verbringt den ganzen Tag in seiner Wohnung. Und so ein Monteur, würde ich mir jetzt sagen, der kommt ja eigentlich nur zum Schlafen. Wie ist so deine Einschätzung? Ist die Abnutzung in der Immobilie größer oder kleiner als bei einem dauerhaften Mieter?
Kleiner kann ich nicht sagen, in meinen Augen aber auf keinen Fall größer. Also wie du sagst, die kommen, die meisten reisen sonntags an, dann gehen die montags morgens arbeiten, kommen montags abends nach Hause, dann wollen die nur noch duschen und ihre Ruhe haben. Ich habe auch Bekannte, die sagen, ja, mit denen hast du nur Theater, die randalieren da, die trinken da Alkohol, die feiern da Partys. Meine Erfahrung ist, die wollen nach einem harten Arbeitstag nur ihre Ruhe haben und fertig. Und Abnutzung, es geht mal ein Glas kaputt, das geht aber, passiert auch mir zu Hause, dass ein Glas runterfällt.
Klar, ja.
Irgendwann ist die Bettwäsche mal durch oder eine Matratze mal durch, was aber auch natürlich legitim ist. Aber dafür kaufe ich 98% der Sachen bei IKEA und kann es ganz schnell austauschen. Falls mein Bett kaputt geht, kann ich dir mittlerweile die Artikelnummer des Bettes sagen und weiß genau, wie ich es nachkaufe.
Ein wichtiger Punkt, finde ich, weil also ich bin immer ein Freund, alles, was so mit unternehmerischer Tätigkeit zu tun hat, versuche ich immer so schnell es geht, irgendwie Systeme, Prozesse zu entwickeln. Du hast für dich wahrscheinlich deine einheitlichen Betten, ne? Also
weil man da
relativ schnell.
Ja. Ist das bei IKEA, genau?
Ja, perfekt, okay. Und also so von der Organisation her, ich sage jetzt mal, jetzt habe ich so einen Mieterwechsel. Ich stelle mir das jetzt als jemand vor, der das noch nicht oft betrieben hat. Ich muss da ja auch erstmal demjenigen eine Buchungsbestätigung schicken, wahrscheinlich muss eine Rechnung schreiben und so. Klar, das ist ja alles ein Aufwand, den ich bei einer normalen Vermietung nicht habe. Gibt es da irgendwie einen Trick oder hast du da eine Organisation für dich schon gefunden oder machst du das echt alles so, es kommt eine Buchung rein und du schreibst die Rechnung händisch?
Nee, also die Rechnungen an sich schreibe ich händisch, das schon. Aber für die normalen Buchungen, wenn die über Portale kommen, Airbnb, Booking, wie auch immer, dann wird die ganze Buchhaltung über das Portal abgewickelt.
Ah, okay.
Das heißt, wenn du über Airbnb buchst, kannst du auch über Airbnb eine Rechnung anfordern.
Okay, die erstellen dann die Rechnung darüber.
Genau, weil Airbnb nimmt ja auch eine Provision. Das ist ja die Krux an der Sache.
Okay.
Davon lebt Airbnb oder Booking, das Prinzip ist bei allen das gleiche.
Wie hoch ist die bei Airbnb?
Airbnb kostet für den Vermieter 17%.
Wow, okay.
Und Airbnb nimmt vom Mieter auch nochmal eine Provision. Booking kostet 18,4, aber nur vom Vermieter. Wenn du bei Booking buchst, ist für dich kostenlos.
Okay, aber grundsätzlich bleibt ja genügend Umsatz, ist ja dann vorhanden, wenn du eine gewisse Auslastung hast, um auch die Kosten abzugeben. Vorteil für dich ist größere Reichweite wahrscheinlich, ne?
Definitiv.
Ja.
Um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, ich habe eine Software, die eigentlich auch gängig ist mittlerweile, wo ich alle Wohnungen, also ich kann jede Wohnung einzeln anlegen, ich kann zu jeder Wohnung einzelne automatisierte Nachrichten hinterlegen. Das heißt, wenn du buchst, kriegst du 10 Sekunden später eine Nachricht. Hallo Marc, danke für deine Buchung. Die Wohnung, die du in 4 Wochen gebucht hast, ist wunderbar. Du kriegst kurz vor deiner Anreise neue Informationen.
Okay.
Und dann kriegst du auch automatisch einen Tag bevor du ankommst, die nächsten Infos, wie läuft der Check-in ab? Ich habe überall Schlüsselboxen dran, weil ich kann ja nicht zu jeder Wohnung hinfahren. Manche kommen abends um 11 erst, manche kommen um 16 Uhr. Ach,
das heißt, die Übergabe an sich, da bist du gar nicht live vor Ort?
Nein, ich sehe die nie. In der Regel, im Optimalfall, sehe ich den Mieter nie.
Okay, also das heißt, der Mieter kriegt aus der Schlüsselbox dann quasi seinen Schlüssel, kann selbstständig in die Wohnung reingehen.
Genau.
Und die Übergabe hinterher? Also wenn du die Wohnung wieder abgibst? Also
die kriegen einen Tag, bevor sie auschecken oder bevor ihre Buchung abläuft, auch automatisiert wieder eine E-Mail, in der dann drin steht: Hallo Marc, danke für deinen Aufenthalt. Deine Buchung endet morgen, bitte leg doch den Schlüssel wieder in die Schlüsselbox. Das machen die wenigsten. Deswegen, die meisten lassen ihn irgendwo am Esstisch liegen. Ist für mich auch recht. Und dann wird gereinigt und dann wird der Schlüssel in die Box gehängt und dann ist für den nächsten Mieter wieder frei.
Also, gut, also das heißt, ich stelle mir das jetzt so vor, du hast eine Reinigungskraft, die ja dann die Reinigung wieder übernimmt und die hat dann wahrscheinlich auch den Auftrag, den Schlüssel wieder in die Schlüsselbox.
Richtig, genau. Ah, okay. Also ich habe mittlerweile auch Sachen, die man lernt. Ich hatte früher nur eine Schlüsselbox und habe mich darauf verlassen, dass die Mieter den Schlüssel zurückhängen und die Putzfrau oder die Reinigungsfirma mit dem Schlüssel in die Wohnung kann.
Ah, okay.
Das hat genau nicht einmal funktioniert, weil der Schlüssel bei der ersten Wohnung beim ersten Mal auf dem Tisch geblieben ist. Dann muss ich da hinfahren, aufschließen.
Okay, guter Hinweis, da lernt man draus.
Genau, wieder raus gelernt. Mittlerweile habe ich an jedem Haus zwei Schlüssel, oder für, also wenn ich in einem Haus mehrere Wohnungen habe, habe ich eine Schlüsselbox für die Reinigungsfirma und für jede Wohnung eine Schlüsselbox mit unterschiedlichen Codes und dann können die rein und autark.
Wenn ich jetzt eine Ferienwohnung irgendwo miete, dann weiß ich glaube, wir zahlen immer eine Kaution, die man mit Kreditkarte oder so hinterlegt. Das ist wahrscheinlich dann auch über Airbnb wird das abgewickelt, oder?
Genau, über Airbnb ist es versichert, über Booking ist es versichert. Wenn die direkt bei mir buchen, ist es in dem Sinne nicht versichert. Bisher kann ich sagen, habe ich
keine Schäden.
Nein, keine Schäden, keine Beschädigungen. Nix.
Also die Beschädigungen würden ja auch an der Stelle durch die Dienstleistung, also der Reinigungskraft zum Beispiel, dann aufgedeckt werden. Genau. Und dann kannst du es auch direkt zuordnen, der letzte Mieter, der da war.
Genau.
Also die Zuordnung funktioniert. Und die Abwicklung, du hättest mal rein theoretisch angenommen, da hat dir jemand die Armatur im Badezimmer von der Wand gerissen, dann würde das über die Versicherung bei Airbnb oder Booking abgesichert sein, dass dann die... Okay. Finde ich die 17% gar nicht mehr so viel, ehrlich gesagt. Also, oder die 18,4, weil wenn das ja auch noch mit abgesichert ist, wenn da was kaputt geht.
Auch zum Beispiel ist abgesichert, wenn die eine Party feiern. Wenn die jetzt in meiner Wohnung für zwei Personen gebucht haben und die feiern mit 25 Leuten eine Party und reißen die halbe Hütte ab, dann ist es auch versichert. Ich habe den Schaden noch nicht gehabt. Ich habe es von einem Bekannten gehört, der das über Airbnb den Schaden mal hatte. Den haben die bezahlt.
Ist ja der Hammer. Also... Wenn ich an eine normale Hotelbuchung denke, da ist ja auch noch Personal unten an der Rezeption, was irgendwie die Arbeit übernimmt. Diese Rezeptionsarbeit, also Rechnungen erstellen, Schlüssel aushändigen, Schlüssel hinterher wieder an dich nehmen, das wird komplett automatisiert durch dein System dargestellt.
Dadurch kannst du es ja skalieren. Also ich habe nur mal eine begrenzte Zeit nur und ich kann... nicht, also ich will auch nicht jede Nachricht neu tippen. Wenn du jetzt buchst und wenn jetzt drei andere Gäste buchen, dann will ich ja nicht jedes Mal die gleiche Nachricht tippen. Da bin ich auch viel zu faul für.
Und kommen denn so individuelle Anfragen? Also ich sage jetzt mal irgendwas, wo du dich dann wirklich nochmal händisch hinsetzen musst. Oder ist wirklich der Großteil automatisiert?
Das ist der Großteil automatisiert. Also ich bin auch ehrlich, manchmal vergesse ich das auch. Dann ist die Wohnung sauber und es passiert auch, dass du mal eine Woche Leerstand hast. Das gibt's auch. Aber länger als eine Woche habe ich persönlich noch nie gehabt. Und dann geht das automatisch manchmal. Es gibt auch Leute, die buchen, also du kannst bei Airbnb die Sofortbuchung aktivieren. Es gibt halt Leute, die buchen jetzt und sind in 5 Minuten da.
Okay.
Und dann kriegen die automatisiert, weil ich habe ja auch nicht permanent mein Handy in der Hand. Also wenn die jetzt abends um 20 Uhr buchen und sind um 20.15 Uhr da, vielleicht liege ich in der Zeit gerade auf der Couch und gucke Fernsehen, dann können die rein, die kriegen alle Infos und dann gehen die in die Wohnung und dann sind die da.
Wo ist der Nachteil? Also ich versuche die ganze Zeit herauszufinden, wo die Herausforderung liegt. Also für mich persönlich war gefühlt die größte Herausforderung, ich hätte keine Lust da jetzt die Reinigung zu organisieren und so. Aber so wie du sagst, man setzt das System einmal auf, ist ein Unternehmen im Prinzip. Genau. Du schaffst Prozesse, du holst dir Dienstleister, du hast Automatismen für Übergabe und so, du hast sogar die Schäden versichert. Wo ist der Aufwand noch? Also einmal einrichten.
Einmal einrichten und dann geht's. Du musst das ein bisschen koordinieren natürlich, aber dann du kannst diese Software, Smobu heißt die, ist eine der gängigsten.
Würde ich mal in die Shownotes mit verlinken, wenn sich das jemand angucken will.
Da kannst du das auch so weit auf die Spitze treiben, dass du deiner Reinigungsfirma einen Zugang geben kannst für deine Buchungen, dass du theoretisch mit denen nicht mal sprechen müsstest, sondern die gucken rein und sagen, Wohnung 1 ist Samstag frei, Wohnung 2 wird Dienstag frei, dass wir es automatisch oder von alleine machen. Du kannst theoretisch sogar smarte Thermostate da einbinden über die App, dass du sagst, der letzte Gast Marc verlässt sonntags um 10 Uhr die Wohnung, dann wird ab 8 oder ab 10 Uhr wird die Heizung runtergedreht, weil dann 4 Tage Leerstand ist. Also du kannst das noch mehr auf die Spitze treiben, Hammer. Als ich es mache.
Total geil. Und du hast das vorhin direkt am Eingang jetzt schon gesagt, also du versuchst deine Zielgruppenfokussierung eher auf Monteure auszulegen, damit du weniger Feriengäste hast, damit du einfach diese Reinigungsprozesse minimierst sozusagen.
Genau.
Zielgruppenspezifisch, was muss so eine Wohnung haben, damit, ich sag jetzt mal, ein Monteur die eher bucht? Also stelle ich mir das vor wie eine stinknormale Wohnung oder bei einem Monteur, wenn die da 14 Tage sind, die brauchen eine Küche oder sowas? Oder?
Einzelbetten. Also steht auch mittlerweile explizit in den Anfragen, Einzelbetten, keine Doppelbetten, keine Hochbetten.
Aha, okay.
Ich habe in einer Wohnung auch ein Doppelbett stehen noch. Die ist jetzt im Moment auch gebucht, das nehme ich aber da raus. Am Anfang dachte ich, das Doppelbett ist vielleicht auch mal ganz angenehm, wenn mal für eine Nacht ein Pärchen kommen möchte und sich mal austoben möchte.
Ah, okay.
Aber da ich mittlerweile diese kurzen Buchungen nicht mehr haben möchte, schmeiße ich das raus und stelle zwei Einzelbetten rein, sobald die Wohnung frei ist.
Okay, ist auch nochmal ein eigener Markt wahrscheinlich.
Also weiß ich ja, sicherlich.
Kann eine Zielgruppe sein von Leuten, die da mal für ein paar Stunden oder für eine Nacht irgendwie...
Wahrscheinlich, genau. Ja, okay, ist jetzt nicht meine Zielgruppe, aber auf jeden Fall brauchst du Einzelbetten, eine komplette Küche brauchst du, WLAN. Mhm.
Netflix. Ist das auch so ein Ding, wo die Leute Wert drauf legen?
Ich mache es so, ich habe einen Fire TV-Stick in jedem Fernseher und gehe davon aus, dass wenn da 6 Leute wohnen, irgendeiner wird schon Netflix-Account haben.
Achso, dann können die ihre eigenen
Account anmelden. Dann können die ihren eigenen Account anmelden, weil sonst habe ich wieder Kosten für Netflix. Will ich nicht.
Und den Internetanschluss, den machst du aber auf
deinem... Internet.
Klar, damit du WLAN und sowas
anbieten kannst. Genau, das stelle ich. Also ich habe auch einen Gastzugang dann. Das muss man in Anführungsstrichen idiotensicher machen. Oder idiotensicher ist der falsche Begriff. Du musst es aber so simpel und verständlich machen, dass es jemand versteht, der kein Deutsch spricht, der kein Englisch spricht.
Okay, weil Monteure vielleicht auch aus dem Ausland mal hier hinkommen zum Arbeiten.
Genau, die meisten, die ich hatte, kommen aus Osteuropa. Aber von der Kommunikation super lieb, alles in Ordnung. Das sind so die Basics. Und dann gucke ich immer, wie ist die Anbindung an die Autobahn? Was ist in der Nähe an Supermärkten, an Imbissbuden, wo die sich versorgen können? Wie ist die Parkplatzsituation? Weil du musst halt auch davon ausgehen, wenn die jetzt in einem Wohngebiet wohnen, wo totaler Parkplatzmangel ist und die kommen abends um 10 mit ihrem Sprinter, dann müssen die eine halbe Stunde einen Parkplatz suchen und parken dann in der Walachei irgendwo. Und ansonsten nix. Die Basics.
Also nochmal zur Nachteilsfrage. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und 3 von diesen Wohnungen sind so Ferienwohnungen. Also hast du da mit den Bestandsmietern, die in den Objekten wohnen, hast du mit denen irgendwie Stress oder so, dass sie sagen, boah, hier kommen ja andauernd fremde Leute rein oder so?
Nee.
Oder ist das kein Thema? Also ich stelle mir das auch wenig vor, aber gerade bei einem Monteur, der ist ja eigentlich nur über Nacht da. Also tagsüber ist der arbeiten.
Ich hatte jetzt eine Beschwerde in Anführungsstrichen, da war der Hausflur dreckig, weil der wahrscheinlich mockige Schuhe hatte und ist dann damit durch den Hausflur gelaufen.
Ja gut, das kann aber bei einem normalen Mieter genauso passieren.
Ne? Genau.
Also das ist jetzt nichts, was jetzt zielgruppenspezifisch da zählen würde. Okay, krass. Also finde ich total spannend. Ist ein mega interessantes Modell. Das betreibst du in Objekten, die dir komplett gehören, oder betreibst du das auch mittlerweile in Objekten, wo du nur eine einzelne Wohnung hast oder sowas?
Also ich habe in 2 Häusern, die gehören mir komplett. Da habe ich jeweils eine Wohnung drin. Ich habe aber auch angemietete Objekte.
Ach was. Warte, also jetzt wird es spannend. Okay,
also, genau. Du hast also das heißt...
Das Konzept, was der dir das, die Idee gegeben hat, das hast du jetzt selber auch umgesetzt und mietest bei anderen Leuten
Wohnungen. Also das ist ja das, wo du auch kein Geld für brauchst und keine Immobilien für brauchst. Du brauchst einmal Kapital, um die Wohnung einzurichten. Lass es dann 5.000, 6.000 Euro sein für so eine Ersteinrichtung. Und dann kannst du loslegen.
Ich finde, das ist der perfekte Einstieg für alle diejenigen. Also ich habe ja jetzt schon häufig mit Leuten gesprochen, die das erste Mal eine Immobilie kaufen wollen. Und wenn man da nach den Herausforderungen fragt, ist ganz, ganz oft das Thema, boah, ich will mich nicht verschulden. Und das, was du jetzt gerade ansprichst, finde ich, ist ein idealer Einstieg. Also ich habe gar kein Kreditrisiko, sondern wenn ich einen Mietvertrag abschließe, ich miete bei dir eine Wohnung, habe ich 3 Monats Mieten Kaution wahrscheinlich,
genau,
wenn du eine Kaution nimmst. Und ich merke, mein Geschäftsmodell läuft nicht. Also der schlimmstmögliche Fall tritt auf einmal ein und ich kann die Wohnung nicht mehr an Feriengäste vermieten, an Monteure, und ich muss die Miete wieder kündigen, also deinen Mietvertrag wieder kündigen, dann habe ich 3 Monats Mietenrisiko.
Und 6 Betten und eine Küche.
Okay, ja klar. Und
du hast die Möbel.
Ja,
genau. Okay. Aber auch die kann man bei eBay Kleinanzeigen wieder verkaufen, vermutlich. Aber theoretisch ja.
Es ist, finde ich, ein super Einstieg. Man lernt mit der Vermietung, damit umzugehen. Man kommt auch in das Buchhaltungsthema an der Stelle rein. Hm. Ich richte die Bude selber einmal ein. Ich habe also die Möbel, die ich dann irgendwie als Kostenrisiko mittrage. Ich habe aber die Möglichkeit, auch über die Umsätze, die da generiert werden, ja auch schneller mein Eigenkapital aufzubauen. Ne? Weil die Mieteinnahmen ja immer höher, also es ist, du brauchst nicht viel Vermietung, um die Miete, die du bezahlen musst.
Du hast irgendwo einen Break-Even-Point, den rechne ich mir aus. Hm. Und wenn ich natürlich in den Objekten, die mir selber gehören, fällt die Miete nochmal weg. Also da habe ich ja, setze zwar in meiner Rechnung eine Miete an, aber im Endeffekt habe ich sie nicht, weil die Häuser tragen sich von selbst und das ist dann Zubrot, was dazu kommt. Man muss halt nur einen Vermieter finden. Also was ich nicht empfehlen würde, dass du es einfach heimlich machst. Das geht in die Hose.
Das glaube ich auch, also das kenne ich ja auch, das ist ein extra Punkt, den man sich genehmigen lassen muss, Untervermietung. Ne?
Genau. Und ich habe zum Beispiel in den Mietverträgen bei den angemieteten Wohnungen, habe ich den Passus, da habe ich immer drauf bestanden, da steht drin, die Untervermietung ist mit Gewinnerzielungsabsicht gestattet. Mhm. Also Untervermietung kann ja auch nur sein, du bist jetzt zu Besuch, weil du gerade hier 4 Wochen bei mir bist und du pennst jetzt 4 Wochen bei mir und dafür beteiligst du ja an den Nebenkosten. Das ist ja streng genommen auch eine Art Untervermietung. Aber ich habe in den Mietverträgen immer stehen, mit Gewinnerzielungsabsicht und Anbietung über Booking, über Airbnb. Also das steht explizit in dem Mietvertrag drin. Mhm. Das war auch immer Arbeit, weil ich habe auch diverse Vermieter angeschrieben, wo viele gar nicht antworten, weil die sagen, das ist ja, was weiß ich, Hexenwerk und krummes Zeug und was weiß ich nicht. Mhm. Aber dann hast du auch mal einen, also ich bin dann an einen geraten, der sagt, ach Mensch, ich betreibe selber 8 solcher Wohnungen in meinen Häusern, ich bin aber von den Kapazitäten ausgelastet. Kannst du machen.
Hast sogar noch ein Netzwerk durch, ne? Und findest auch,
mit dem tausche ich mich total oft aus. Der ruft mich an und sagt, Christoph, ich habe irgendwie eine Überschneidung, hast du für 3 Nächte was frei? Oder ja, umgekehrt genauso. Mega. Also das ist total gut. Du brauchst ein Gewerbe. So ist es bei mir. Ich habe ein Gewerbe dafür angemeldet, als ich angefangen habe.
Ja, spannender Punkt noch. Warum brauchst du das Gewerbe? Willst du da was zu sagen? Also es ist ja keine normale Vermietung.
Genau, es sind keine Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, sondern es sind Einnahmen aus Gewerbetätigkeit.
Perfekt, ja.
Und sehr gut. Da ich da kein Theater will, habe ich das ganz klipp und klar von Anfang an sauber.
Also es ist eine unternehmerische Tätigkeit. Du hast im Prinzip, ich übertreibe jetzt mal ein Hotelgewerbe. Also Kurzzeitvermietung nennt man das, ne?
Genau, das ist Kurzzeitvermietung. Mhm. Und das muss, also du fängst halt an als Kleinunternehmer, bis unter in der Freigrenze, bis 22.500 Euro Umsatz. Mhm. Und dann musst du halt gucken, wie sich das entwickelt. Ich war relativ schnell über diese Summe hinaus, weil der Umsatz halt gemessen wird. Und dann muss man gucken, wie man weitermacht. Aber vom Umsatz fängt man mit dem Gewerbe an. Auch ein Gewerbe anmelden kostet, glaube ich, 30 Euro. Mhm. Also wie du sagst, für den Start, wenn jemand mit Immobilien anfangen möchte, ist es einfach, du hast kaum Risiko, außer 3 Monatsmieten, die du rausschmeißen kannst und eine Wohnungseinrichtung.
Also je nach Infrastruktur, die vorhanden ist, kann man ja vielleicht sogar, ich sage jetzt mal, ich habe eine bestehende GmbH und ich miete jetzt mit meiner GmbH so ein Objekt an und betreibe dann mit der GmbH die Kurzzeitvermietung, dann hätte man das Steuerthema, also da gibt es mit Sicherheit auch noch Gestaltungsmöglichkeiten, um das ein bisschen steueroptimiert sozusagen zu gestalten. Ne? Aber grundsätzlich finde ich es auch nochmal ein wichtiger Punkt, die Einnahmen sind nicht gleich der Gewinn, sondern du hast die Kosten, die du davon abziehst, du musst die Steuern noch bezahlen, aber um das auch auf den Punkt zu bringen, es bleibt genug Geld hängen, dass es sich lohnt, diesen Aufwand zu betreiben.
Ich kann mir heute Abend 2 Scheiben Käse aufs Brot legen. Das geht.
Okay. Ja, also finde ich auch eine super Gelegenheit für Anfänger, sich da mal ranzutasten sozusagen, damit Eigenkapital zu schaffen, um die ersten eigenen Objekte dann zu erwerben. Genau. So aus dem Bauch heraus, was würdest du sagen? Würdest du jetzt lieber Objekte kaufen und die selber dann betreiben oder würdest du lieber mieten und das betreiben? Du hast ja beide Varianten.
Genau. Es kommt drauf an. Schöner ist natürlich, wenn es dein Eigentum ist, weil du es im Endeffekt, du tilgst dich selber weg damit. Aber wenn du schneller wachsen willst, also das Ganze ist ja extrem gut skalierbar. Also du kannst es ja relativ schnell, relativ hoch schrauben, wenn du es möchtest. Also mein Mieter, der in der ersten Wohnung hat, mit dem habe ich jetzt vor kurzem gesprochen, der steuert auf 100 Betten zu dieses Jahr. Und wenn du jetzt sagst, im Schnitt sind 6 Betten pro Wohnung, da kannst du es ausrechnen, wie hoch der ist und was da für Umsätze rumkommen. Also der lebt davon mittlerweile und das ist jetzt nicht mein Ziel, aber als Bonus nebenbei mit dem Aufwand, den man betreibt, der ist völlig überschaubar, macht Spaß.
Also ich kenne sogar jemanden von einem anderen Investorenstammtisch, der ist als digitaler Nomade unterwegs. Also bedeutet, der hat nicht nur in Deutschland Ferien.
Habe ich auch schon mal überlegt.
Sondern
das Thema, ja.
Hat sogar im Ausland Objekte, weil er eigentlich selber gerne das Jahr über rumreisen wollte und hat sich dann einfach langfristige Mietverträge besorgt, also für ein Jahr zum Beispiel. Mhm. Und hat gesagt, ja gut, ich bin ja nicht den ganzen Tag oder das ganze Jahr über dort, sondern vielleicht nur mal ein paar Wochen. Und in der Zwischenzeit vermiete ich die und hat darüber das Geschäftsmodell entdeckt und hat dann gesagt, alles klar, ich habe in Lissabon ein Objekt, ich habe aber auch in New York ein Objekt.
Habe ich auch schon mal überlegt.
Und während ich nicht dort Urlaub mache, sozusagen, verdiene ich sogar noch Geld damit und hat die Objekte noch nicht mal selber gekauft, sondern mietet die nur an. Ne? Gut, da hat man steuerlich noch andere Thematiken.
Genau, und du musst in Deutschland auch mittlerweile aufpassen, du kannst es nicht in jeder Stadt machen. Also es gibt einige Städte, Dortmund weiß ich zum Beispiel, da brauchst du eine Genehmigung. Da geht es um Wohnraumverknappung, weil du nimmst ja vom normalen Wohnungsmarkt Objekte weg, die jemand anders mieten würde und generierst dadurch einen Gewinn. Deswegen, ich bin jetzt nur in Hagen unterwegs damit. In Hagen brauchst du keine Genehmigung, Stand jetzt, Stand heute. Aber in vielen Großstädten ist das so. Da ist das, weil da gibt es viele, die haben es übertrieben, da gibt es Firmen, die haben sich darauf spezialisiert. Die haben ganze Komplexe gekauft, um sie für die Kurzzeitvermietung vorzubereiten und dann wurde da ein Riegel vorgeschoben. Da sind auch die Plattformen ziemlich hinterher. Also wenn du in Dortmund zum Beispiel ein Inserat schaltest, musst du von der Stadt eine Nummer haben, eine Genehmigungsnummer, die du angeben musst, sonst wird das Inserat nicht online gestellt.
Okay, um so ein bisschen auch Fehlerquote zu vermeiden, dass Airbnb hinterher beispielsweise ein Problem kriegt, weil die ein Objekt anbieten, was nicht genehmigt ist.
Genau.
Okay, verstehe. Also super spannend. Ich glaube, ich könnte dich noch tausend andere Sachen dazu fragen. Ich finde es mega interessant. Damit wir die Zeit der Folge nicht überziehen, würde ich auf jeden Fall sagen, wenn jemand Interesse hat, dort nochmal ein paar detailliertere Fragen zu stellen, würde ich mich freuen, wenn man uns eine Nachricht schickt. Die E-Mail-Adresse dazu schreibe ich auch mal in die Shownotes mit rein. Wärst du bereit, da nochmal ein paar Einblicke zu geben, wenn da nochmal was kommt? Ja, sehr cool. Da hätte ich aber trotzdem noch eine Frage an dich. Wenn ich mit erfolgreichen Menschen zusammensitze, frage ich immer, welches Buch war das wichtigste Buch für dich?
Klassiker Rich Dad Poor Dad. Habe ich auch nicht nur einmal gelesen. Und danach gab es so einen Denkprozess, wie man vieles ändern kann. Und danach gibt es Der reichste Mann von Babylon, die Klassiker.
Auch ein sehr gutes Buch, ja, finde ich auch.
Und mit zwei Kindern haben sich meine Bücher aber mittlerweile auf Bilder reduziert. Da ist wenig Text drin.
Okay, das ist zumindest im Moment noch aufgrund des Alters, ne?
Genau.
Wenn du jetzt mit deinen Kindern so zusammensitzt und denen jetzt gerne was mitgeben möchtest, dass die vielleicht so, ich sag mal, zum Thema Geld auch was mitnehmen, was würdest du denen raten, womit sollten die sich beschäftigen?
Sie sollen was machen, was ihnen Spaß macht. Das ist das Allerwichtigste. Und ich würde sagen, sie sollen gucken, dass sie nicht ihre Zeit gegen Geld tauschen, sondern dass sie irgendwas machen, was sie... Also die sollen jetzt nicht auf den Malediven liegen und hier ist der Dukatenesel im Keller, der nicht mehr aufhört. Das nicht, aber für mich ist immer das Schwierigste, wenn ich 8 Stunden irgendwo arbeiten müsste und macht halt jeden Tag, den ganzen Tag, den Rest meines Lebens, das wäre nichts für mich. Wenn die das machen wollen, sollen sie glücklich sein, aber ich möchte ihnen auf dem Weg dahin die bestmöglichen Chancen bieten, dass sie das Beste draus machen.
Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Es geht nicht darum, den höchsten Stundenlohn zu bekommen, sondern ein skalierbares Modell, was halt nach oben hin maximierbar ist und nicht ein Stundenlohn, weil wir haben alle, es gibt eine Sache, habe ich jetzt einen richtig coolen Spruch gehört, eine Sache, die ist total fair und das ist die Zeit, die ist nämlich bei allen Leuten gleich.
Genau.
Und wenn die Zeit in Geld bezahlt wird, dann kannst du zwar deinen Stundenlohn maximieren, aber der ist halt immer begrenzt, weil die Zeit kannst du nicht hochskalieren. Aber solche Modelle, ich verstehe, worauf du hinaus willst, das sind Dinge, die man breit fächern kann, die Einheitenzahl vergrößern kann. Wenn das System einmal aufgesetzt ist, ist es skalierbar und damit sind die Einnahmen dann auch skalierbar. Ne?
Genau.
Mega, also geile Folge. Ich will es jetzt nicht noch länger machen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Fragen und auf die nächste Folge mit dir. Vielen, vielen Dank, dass du die ganzen Einblicke gewährt hast. Und ja, hoffentlich dann bis zur nächsten Folge, wo du noch mal ein paar Sachen detaillierter erzählst.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ciao.
Ciao.